Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute mit Matthias Frieber, schönen guten Abend. Wie eine Randsportart Popkultur wurde, so schrieb vor einigen Jahren einmal eine Tageszeitung, gemeint ist Skispringen. Das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen, das kennen weltweit Millionen Menschen, aber Skispringen an sich hat sich erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu einem Event entwickelt. Heute sprechen wir mit einem, der seit mehr als 25 Jahren in entscheidender Position das Skispringen mitgeprägt hat. Er ist seit 1992 Renndirektor beim Internationalen Skiverband und geht im kommenden März in den Ruhestand. Walter Hofer ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Das ist jetzt 27 Jahre her, dass Sie als Renndirektor angefangen haben. Erinnern Sie sich noch an den Sieger des ersten Springens damals?
Das könnte ich nicht mehr sagen. Vielleicht ein Österreicher.
Mhm, schon ganz
Rathmeier.
Gut. Werner Rathmeier in Falun in Schweden damals. Kann man den Sport von damals mit dem von heute überhaupt vergleichen?
Die sportliche Leistung ja. Die hat sich relativ wenig verändert. Wir springen nach wie vor von oben nach unten. Und das sportliche Profil haben wir natürlich mit den technischen Möglichkeiten angepasst. Aber es ist nach wie vor eine sogenannte Risikosportart und haben daher einige Maßnahmen zu setzen, jedes Mal beim Wettkampf, dass es ein Wettkampf bleibt und nicht in eine Show ausartet.
Da wollen wir noch drüber sprechen. Trotzdem, die Leistungen haben sich verändert seitdem, die Chancen sind größer geworden, es ist mehr Hightech eingezogen. Sind das trotzdem irgendwie auch zwei verschiedene Welten oder ist es einfach eine kontinuierliche Entwicklung?
Interessanterweise, der größte Entwicklungsschub brachte der Sommer. Weil man muss sich vorstellen, bis in die Mitte der 80er Jahren waren gerade mal ein paar Mattenschanzen zur Verfügung und gerade mal auf normalen Größen. Und da ging es dann auf Schnee erst im November zu Beginn des Weltcups und das war natürlich ein Kriterium. Heutzutage oder seit längerer Zeit haben die Springer die Möglichkeit, im Sommer bis zu 600 Sprünge auf einer Großschanze zu absolvieren und das hat einen enormen Sicherheitsschub gebracht, weil der Athlet natürlich ganz andere Voraussetzungen mitbringt und ganz andere Möglichkeiten hat, sich auf den Winter vorzubereiten.
Das heißt, wenn man mehr Sicherheit hat, dann hat man auch für sich selbst mehr Sicherheit, vielleicht mehr Risiko gehen zu können und mehr zu probieren auf der Schanze?
Ja, da sind die Athleten natürlich äußerst risikobereit. Alleine wir, die das veranstalten, müssen immer noch eine Bandbreite dazwischen schalten zwischen dem angenommenen Risiko und dem Sicherheitsdenken. Das ist enorm wichtig. Das heißt, wir gehen nicht an die Grenzen dessen, was ein Skispringer verträgt.
Da gibt es aber ja auch Interessen von Fans, von Zuschauern, von Fernsehstationen, die natürlich besonders weite Sprünge sehen wollen, Richtung Schanzenrekord, sich natürlich freuen, wenn es solche Weiten gibt. Inwieweit müssen Sie da jedes Mal von Neuem abwägen, was heute an diesem Tag geht oder nicht?
Naja, das ist auch im Interesse des Athleten eigentlich. Der liebt es auch, weit zu springen. Aber wir sind ja angetreten bei so einem Wettkampf, um aus den 50 Startern den Besten herauszuholen. Und da geht es nicht darum, dass man irgendeinem Athleten im Mittelfeld die Chance gibt, ganz weit zu springen, sondern wir müssen darauf Acht geben, dass die besten Athleten, die dann meistens vorzugsweise zum Schluss kommen, auch noch die Chance ausspringen können, um dort eine gesicherte Landung zu machen, um sozusagen den Fairness-Gedanken beizubehalten. Weil wenn ein Spitzenathlet nur mehr mit Ach und Krach landen kann, dann nimmt man ihm natürlich die Möglichkeit, gute Punkte zu bekommen. Und das sollten wir vermeiden.
Das heißt, Sie sind zufrieden mit Ihrer Arbeit und haben alles richtig gemacht, wenn am Ende der Beste gewonnen hat?
Ja, es ist ein bisschen kurios. Das Publikum sagt meistens, wenn weite Sprünge passieren, dass es ein toller, ein spannender Wettkampf war. Für uns ist das vorwiegend Stress. Und für uns ist es ein toller Wettkampf, wenn diese Situationen nicht auftauchen. Das heißt, wenn wir aus einem gesicherten Verhältnis heraus den Besten herausfiltern können.
Trotzdem gibt es ja immer mal wieder Sprünge, dann war es besonders windig oder neblig. Dann gewinnt mal jemand völlig überraschend, weil er gerade in dem Moment, als er gesprungen ist, traumhafte Bedingungen hatte. Ärgern Sie sich nachher ein bisschen drüber, wenn sowas passiert oder ist das einfach Freiluftsportart?
Na, das ist eigentlich das, was Skispringen ausmacht. Wir haben Athleten, die unglaublich stark im mentalen Bereich sind. Wir sagen ja nicht umsonst, dass beim Skispringen der Kopf vorne ist. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass der Athlet seine Leistung optimal erbringen kann. Und wir sind einfach dazu angetan, ihm die Rahmenbedingungen zu schaffen.
Was ist dann Ihre wichtigste Aufgabe während so einem Springen? Man kennt Sie ja aus dem Fernsehen, wenn Sie schnell, kurz mit dem Funkgerät noch in der Hand ein Fernsehinterview geben und erklären, wann es wieder weitergeht, weil gerade eine Windböe unterwegs ist.
Ja, wir haben für die Abwicklung so eines Wettkampfes, für die sportliche Leitung unsere Experten. Die werden an jedem Wochenende neu gewählt. Die setzt sich zusammen aus zwei technischen Delegierten aus dem Ausland und dem Rennleiter, das ist die sogenannte Jury. Die machen ihren Job, solange alles normal verläuft. Wie es dann zu Situationen kommt, die nicht mehr durch die Reglemente geregelt sind, dann komme ich auf den Plan und übernehme sozusagen die Koordinierung. Da gibt es dann den größeren Rahmen, den man abstecken muss. Verschiebungen, wie lang, wie viel hat man Zeit, wie lange Sendezeit hat man hinten hinaus.
Also Fernsehsendezeit spielt durchaus eine Rolle?
Spielt durchaus eine Rolle, weil wir mit dem Fernsehen das einzige Fenster haben, durch das wir sozusagen den Blick in die Welt machen, weil wir sonst keine Möglichkeiten haben, Geld zu generieren.
Also ist die mediale Präsenz, die Fernsehzeiten, das ist ja häufig an so einem Wintersportwochenende dann am Nachmittag, nachdem Biathlon, Ski, Alpin und so gelaufen sind, das ist tatsächlich das Wichtigste und Entscheidendste für den Ablauf des Wochenendes.
Nicht aus sportlicher Sicht. Wir können jeden sportlichen Bewerb ohne Medien, ohne elektronische Medien abwickeln. Allein die Finanzierung eines Veranstalters, so eine Veranstaltung durchzuführen, ist abhängig von der medialen Abdeckung, weil es müssen Sponsoren, es müssen Marketinggelder rekrutiert werden. Der Athlet will Preisgeld verdienen. Wir verlangen vom Veranstalter Aufrüstung der Anlage und dann braucht man Geld dafür. Die öffentliche Hand ist zwar hilfreich, aber auf eigenen Beinen können wir mit dieser Sportart eigentlich nicht stehen.
Dann sind Sie, wenn ich das richtig verstehe, so eine Schaltstelle, so ein Mittelpunkt, müssen sich um die Athleten kümmern, um die Trainer. Sie haben Ihre Jurykollegen, die Medien, die Faninteressen. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Weil alle haben vielleicht andere Interessen manchmal.
Ja, das ist vielleicht eine bildliche Bezeichnung meiner koordinativen Arbeit. Wir sitzen eigentlich alle in einem sehr engen, kleinen Boot. Es ist wirklich eine Randsportart. Aber alle beteiligten Personen und Institutionen, die an dieser Veranstaltung Interesse haben, die versuche ich eben so zu koordinieren, dass wir zumindest in die gleiche Richtung rudern und die Schlagzahl vorgegeben ist.
Trotzdem muss man ja manchmal unangenehme Entscheidungen treffen. Wie ist das dann? Wird das ausdiskutiert auch mit den Trainern und den Athleten?
Also da gibt es für mich einen Wegweiser, der unumstößlich ist. Jede Entscheidung, die getroffen wird, muss im Sinne der Disziplin sein. Nicht im Sinne eines Interessensgebers, nicht im Sinne einer Person, einer Gruppe, einer Nation, sondern ausschließlich im Sinne der Disziplin. Und darunter kann man eigentlich alles leicht unterordnen.
Das würde auch für ein wichtiges Vierschanzenturnier Springen gelten, was dann vielleicht ausfällt.
Ganz genau.
Sie haben schon gesagt, Sie waren ja kein Ex-Athlet. Sie kamen ja von außen sozusagen, waren zwar Trainer und Betreuer beim österreichischen Skiverband und auch in Deutschland. Inwieweit mussten Sie sich erstmal reinfuchsen in diese Arbeit und in diese Sportart?
Es ist wie viele dieser Randsportarten eine sehr geschlossene Gesellschaft und man hat fast keine Chance, als Nicht-Exathlet dort Fuß zu fassen. Man muss sozusagen bis zum heutigen Tag jeden Tag seine Kompetenz beweisen und das ist aber auch gut so, weil das hält wach, das hält offen, das macht einen kritikfähig und ich glaube, das ist eine wichtige Triebfeder für meine Arbeit.
Sind Sie dann eigentlich irgendwann mal selbst von so einer Großschanze gesprungen oder haben Sie mal davon geträumt?
Geträumt öfter, aber leider musste ich auch, nachdem ich manchmal noch als Betreuer beim Frühstück ein bisschen zu vorlaut war, weil dadurch, dass ich Sport studiert habe, war ich in einigen Sportarten besser als die Athleten. Und wenn ich dann einmal zu vorlaut war, dann haben sie gesagt, ja, warum springst du nicht selber mal? Und ich musste sowohl bei den Österreichern als auch bei den Deutschen einmal über eine Kinderschanze, die ging so auf 20 Meter. Und das wäre für einen Alpinfahrer mit Alpinski überhaupt kein Problem. Aber das mit Sprungskiern zu machen, mit einer Sprungausrüstung, ist eine echte Herausforderung. Ich habe darüber einen Artikel geschrieben über 3 Seiten, weil ich habe die Nacht davor nicht geschlafen. Und es war für mich eine Riesenüberraschung, wie rasch man im Anlauf Geschwindigkeit aufnimmt und man überhaupt keine Chance hat, am Schanzentisch tatsächlich bewusst abzuspringen, sondern man fährt einfach drüber, die Skier haut einem links und rechts hinter die Ohren und dann muss man schauen, dass man wieder abrudern kann, dass man wieder landen kann. Von Springen keine Spur, aber man möchte es nicht öfters machen.
Dann müssen Sie enormen Respekt haben vor dem, was die Athleten da zeigen, Woche für Woche.
Also das ist eines der Kennzeichen, dass diese Spielwiese, die wir hier bedienen, eine unglaubliche Herausforderung für die Athleten ist. Es sind alles Kopfathleten. Keiner dieser Athleten riskiert mehr als 100%. Es gibt nicht diese wilden Hunde, von denen man bei anderen Sportarten spricht, sondern ein Skispringer kalkuliert ganz genau mit seinem Risiko. Und wenn ein Athlet mit 100 km/h von der Schanzentischkante in das Medium Luft entlassen wird, kann man ihn nicht mehr zurücknehmen. Dann muss er damit zurechtkommen.
Wie würden Sie das sportliche Niveau im Skispringen bewerten? Das sind ja vor allen Dingen die großen Nationen, Österreich, Deutschland, Norwegen, Polen seit einigen Jahren, Japan, die machen ja im Prinzip auch die Sieger unter sich aus.
Ja, sie haben jetzt schon versucht, mit ein paar Nationen aufzuwarten, aber es sind mehr, als sie geglaubt haben. Und das war auch eine unserer Ziele, dass wir so die großen fünf, die gab es früher, das war Deutschland, das war Österreich, Norwegen, Finnland und Japan. Das waren auch die, die im eigenen Land genug theoretische Unterstützung hatten und vor allem auch die Skifirmen. Mittlerweile haben wir diese Phalanx um das Doppelte erweitert. Wir können jetzt auf 10, 11 Nationen zurückgreifen, die Sieger stellen. Und das ist enorm wichtig für den sozialen Gehalt dieser Disziplin, dass hin und wieder dann jede Mannschaft auf ihre Podiumplätze zurückgreifen kann, weil das einfach ganz wichtig ist für unsere Sportart. Wir hecheln niemals einem Athleten eines Landes hinten nach, sondern wir versuchen einfach eine Bühne zu bauen für die Athleten, auf der sie ihre Performance darlegen können. Nur so kann man eine breite Fläche abdecken. Ansonsten würden wir jedes Mal dem Siegertypen nachhecheln.
Wird sich das in den nächsten Jahren noch verändern? Werden da noch mehr Länder, noch mehr Springer die Möglichkeit haben, vorne mitzumischen?
Ja, es ist so, wir haben in den letzten Jahren viel Zeit damit verbracht, unsere ehemaligen großen Nationen wieder heranzuführen. Allein wenn wir bedenken, dass durch den Zerfall der Sowjetunion es zu Einzelstaaten gekommen sind, die alle früher groß waren im Skispringen, Kasachstan, auch Georgien, Estland und so weiter. Da gibt es dann noch Weißrussland, Ukraine, die noch dazukommen werden. Also diese Palette ist groß und in einer Sportart muss man auf die Tradition achten. Wir haben keine exotische Nation dabei. Überall, wo wir springen, gab es und gibt es eine lange Tradition. Was uns im Moment noch fehlt, ist der Schulterschluss mit Amerika und Kanada. Da möchten wir in den nächsten Jahren wieder hin und dann wären wir wieder sozusagen weltumspannend.
Was ist mit China, mit dem nächsten Ausrichter der Olympischen Winterspiele?
China ist Neuland, aber China ist auch ein Sonderfall und ich bin sehr interessiert daran, ob es uns gelingt, ein neues Land in den Skisprung einzubürgern, weil die Intention und die Aktivitäten in China sind extrem groß, hier auch längerfristig Fuß zu fassen. Sie wollen mehrere Anlagen bauen, so ähnlich wie die Olympia-Anlage. Also das wird ein interessantes Experiment.
Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit Walter Hofer, dem Renndirektor des Weltskiverbands für das Skispringen. Herr Hofer, wir müssen auch über das Klima reden. Sie haben den Kunstschnee angesprochen, Sie haben auch China angesprochen. Das ist gerade das Thema Klimaschutz auf der Welt. Inwieweit hat man als Wintersport da eine besondere Verantwortung, auch was zu tun?
Ich glaube, eine enorme Verantwortung. Allein Skispringen ist nicht der ideale Vorzeigesport für den Winter, weil wir eigentlich ohne den Winter auch springen können. Aber wir versuchen natürlich als Teil des Internationalen Skiverbandes im Winter unsere größeren Wettkämpfe durchzuführen. Dort versuchen wir natürlich, möglichst ohne den Winter auszukommen. Das heißt, wir produzieren tatsächlich unseren Schnee aus Sicherheitsgründen selbst, weil auf einem kompakten Kunstschnee der Athlet sich weniger wehtun kann als bei weichem Naturschnee. Das heißt, hier wollen wir unbedingt auf einen Kunstschnee zurückgreifen. Genauso machen wir es bei der Anlaufspur. Und somit sind wir eigentlich von den äußeren Bedingungen unabhängiger. Da, wo wir noch Probleme haben, ist, wenn es zu nassem Schnee kommt, weil da können wir dann die Spur nicht clean halten. Aber ansonsten sind wir relativ gut gerüstet. Wenn 3500 Kubikmeter Schnee einen Impact haben auf die Umweltbedingungen, dann muss man aber auch über die anderen Sportarten reden, weil ich glaube, dass das ein sehr geringer Beitrag ist zur Schneelage.
Überlegen Sie trotzdem, wie Sie noch klimafreundlicher werden können mit dem Skispringen?
Ich glaube, dass wir relativ weit sind, wenn wir bedenken, dass wir an künstlichen Anlagen springen mit künstlichem Schnee. Alles andere ist auch relativ kompakt produziert. Also wir verbrauchen relativ wenig Ressourcen für unsere Sportart. Und ich darf vielleicht festhalten, dass unser Athlet, der am Ende der Saison den Gesamtweltcup-Pokal in Händen hält, der springt circa 100.000 Meter. Und das bitte mit völlig erneuerbarer Energie. Er braucht nämlich nur die Gravitation, die Schwerkraft zum Anfahren, eine Körperhaltung, damit er möglichst schnell ist und dann eine Sprungkraft, damit er abspringen kann und dann nutzt er die Aerodynamik und das alles ohne fremde Hilfe.
Aber er braucht auch eine Schanze, das ist nämlich auch so ein Thema. Ich habe mal geblättert in der olympischen Geschichte. Seit 1994, alle in den letzten 25 Jahren für Olympia entstandenen Schanzen sind nicht mehr im Weltcup-Kalender.
Ja, das ist ein Kuriosum tatsächlich. Das geht sogar zurück auf das Jahr 1980. Seit 1980 haben wir keine olympische Anlage, wo wir sozusagen im normalen Gebrauch haben im Weltcup. Das sind alles Anlagen, die entweder stillgelegt wurden oder eben nur am Rande eine Entscheidung mittragen. Das ist ein Kuriosum im Skispringen, aber da wird es wahrscheinlich andere Sportarten auch geben bei Olympischen Spielen.
Kann man die nicht wieder integrieren in den Weltcup-Kalender?
Ja, das liegt natürlich an den jeweiligen Nationen. Wir haben teilweise Lillehammer in Verwendung, im Sommer Albertville und Nagano. Also punktuell ja, aber es ist tatsächlich so, dass wir 4 Olympische Spiele unglaublich viele neue Anlagen bekommen haben, jetzt auch wieder in Peking. Und wir haben seit 1976, das war Innsbruck, keinen traditionellen Ort erwischt mit Olympischen Spielen.
Machen Sie sich da auch Gedanken, wie das in Zukunft weitergehen kann, wenn man die Schanzen gar nicht braucht?
Naja, ich sehe es auch unter einem anderen Aspekt. Das ist für so eine kleine Disziplin auch ein Anreiz für diese Nationen, die neu dazukommen, auch in den Skisprung eingebunden zu werden, weil ich darf hier mit einer Zahl aufwarten. Wir haben in der FIS 133 Mitgliedsländer und im Skispringen nehmen gerade mal Athleten aus 20 Nationen teil, aber internationale Wettkämpfe veranstalten wir gerade mal in 10 Nationen. Also da ist noch Luft nach oben.
Jetzt werden bei Olympischen Spielen immer 90-Meter-Schanzen auch gebraucht. Die finden im Wettkampfkalender, im Weltcup, Sie haben vorhin schon mal selbst angesprochen, gar nicht mehr statt. Wird es wieder 90-Meter-Springen geben oder wird es irgendwann diese Schanzen nicht mehr geben?
Naja, es gibt eine parallele Entwicklung. Erstens ist es so, dass unsere Athleten auf immer größere Schanzen tendieren, das ist klar. Zweitens werden wir im Weltcup aus ökonomischen Gründen meistens nur eine Schanze belegen, bestücken, installieren, damit wir die Wochenende durchbringen. Aber wir haben sehr junge Disziplinen auch dabei, die eben auf kleineren Schanzen anfangen müssen. Ich denke hier zum Beispiel bei den Damen. Wir haben ja den Damensprungsport integriert. Die springen bei Olympischen Spielen noch auf Normalschanzen. Die werden früher oder später auf die Großschanze wechseln. Aber unsere Nachbardisziplin, die nordische Kombination, fängt gerade jetzt an, internationale Wettkämpfe durchzuführen. Und das wird auch wieder 5 bis 10 Jahre dauern, bis die so weit sind, dass sie auf größeren Schanzen springen können. Also dafür brauchen wir das alles.
In 2 Wochen beginnt die Vierschanzentournee. Immer mal wieder gibt es die Überlegung laut, eine Vierschanzentournee auch für die Springerinnen zu installieren. Es gibt keine konkreten Pläne. Bleibt das dabei?
Im Moment ja, es liegt nichts vor. Ich habe zwar schon ein paar Vorschläge ausgearbeitet, dass wir sozusagen gegengleich veranstalten, dass die Damen in Bischofshofen anfangen und wir in Oberstdorf und dann uns in der Mitte kreuzen. Aber es ist so, dass wir hier es mit 2 nationalen Skiverbänden zu tun haben, mit 4 verschiedenen Veranstaltern. Die haben natürlich ihre langfristigen Verträge mit Marketing und mit Sponsoren. Es ist nicht so leicht, 2 Wettkämpfe, die unterschiedlich finanziert werden, an einem Ort durchzubringen. Das muss lang, lang vorher festgelegt werden. Und da brauchen wir zuerst einmal die Anträge der beteiligten nationalen Skiverbände. Und die liegen momentan noch nicht vor.
Und Sie am gleichen Wettkampftag mit den Männern oder vor den Männern von der Schanze zu schicken, würden Sie auch deswegen nicht machen, weil das dann so den Charakter von Vorspringerinnen wäre?
Nicht nur, aber ich denke auf das Zuschauerverhalten. Wir haben ja nicht umsonst die Qualifikation eingeführt, um ein überschaubares Format anzubieten. Wenn ich bedenke, mein letztes Jahr noch als Betreuer einer Mannschaft, da hatten wir in Oberstdorf 129 Starter im ersten Durchgang.
Das dauert seine Zeit.
Das dauert seine Zeit. Und das Zuschauerverhalten, gerade in der heutigen Zeit, ist kurzlebiger. Wir haben es auch schon ausprobiert. Es ist sehr schwer, das Publikum sozusagen bei Laune zu halten, wenn Wettkämpfe über 2-3 Stunden gehen. Wir haben momentan ein optimales Format gefunden mit diesen 50-30. Wenn man das dann zweimal macht, kommen wir schon über 3-4 Stunden hinaus. Also das muss man schon sehr gut überlegen.
Das ist ja auch alles ein bisschen Show, ein bisschen Event. Gerade Skispringen lebt von den spektakulären Bildern. Inwieweit müssen Sie da in Ihrer Arbeit auch immer das Fingerspitzengefühl haben, da auch so ein bisschen etwas zu bedienen, dass es möglichst spektakulär ist, aber trotzdem sicher?
Ich glaube, dass wir das ganz gut mit den Fernsehbildern geschafft haben. Es wurde uns ja auch manchmal vorgehalten, dass wir uns dem Fernsehen anbieten, aber ich sehe es genau umgekehrt. Wir haben als Disziplin das Fernsehen genutzt für unsere Zwecke und es gibt eine sehr, sehr gute Kooperation zwischen dem Sport und den Medien, weil früher war es, wo ich noch Betreuer war, war es undenkbar, im Umkleidebereich eine Kamera zu haben oder am Start oben, kurz vor dem Start, noch in die Kamera zu winken. Das ist heute alles gang und gäbe. Sogar in der Anlaufspur sind zwei Kameras zwischen den Beinen sozusagen des Athleten. Also hier haben wir mit dem Fernsehen sehr viel geschafft, was unsere Sportart transportfähig über die Medien macht, sehr spektakulär macht. Aber der Sport selbst, auf den passen wir peinlichst genau auf, damit hier nicht ein Abgleiten in Richtung Show passiert, sondern da darf nur purer Sport stattfinden.
Seit einigen Jahren gibt es ja im März noch eine neue spektakuläre Tour in Norwegen, das sogenannte Raw Air. Da wird damit geworben, dass kein Ruhetag ist, dass jeder Sprung an jedem Tag in die Wertung geht. Da werden dafür auch richtig Preisgelder ausgegeben, also so viel wie bei keinem anderen Springen. Ist das tatsächlich so genau an der Grenze, was noch geht?
Naja, wir haben jetzt ein paar Jahre hinter uns und es ist immer relativ glatt gelaufen, vor allem was die Witterung betrifft. Es ist so, dass aus der Not heraus haben wir diese Tour geboren, weil wir haben in Norwegen, wie auch in Deutschland und Finnland und anderen Orten, natürlich mehr gute Veranstalter, als wir brauchen können. Und bevor wir 3-4 Mal nach Norwegen reisen wollten, haben wir gesagt, versuchen wir doch, diese Orte in ein Paket zu packen. Und daraus ist diese Idee entstanden. Und ich muss aber sagen, dass für diesen Ablauf der Athlet im Vordergrund steht. Er hat die besten Quartierbedingungen, die besten Transportbedingungen, es wird am besten für ihn gesorgt. Und sollten wir merken, dass es für die Athleten zu anstrengend wird, dann werden wir sofort die Reißleine ziehen.
Skispringen lebt vom Fernsehen, haben Sie uns schon erzählt heute im Sportgespräch. Trotzdem ist es nicht immer leicht zu verstehen für den Zuschauer am Fernsehbildschirm. Dann gibt es Kompensationspunkte für den Wind, das geht dann in Zehntelbereiche. Dazu natürlich die Bewertungsnote. Inwieweit ist es trotzdem wichtig für den Skisport, auch wenn es manchmal vielleicht ein bisschen kompliziert ist?
Ich behaupte, es war nie ganz einfach, das Skispringen zu verstehen. Denn es war immer schon so, dass jemand, der weit gesprungen ist, nicht unbedingt der war, der gewonnen hat.
Aber häufiger als heute?
Ist nicht richtig. Okay. Laut Statistik stimmt das nicht, weil die Sprungrichternote dazu kommt und die Vorleistung des ersten Wertungsdurchganges, das weiß man dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Also nicht immer ist es richtig, dass der Weiteste nicht gewinnt, sondern meistens ist es der Weiteste. Und es ist aber tatsächlich etwas kompliziert. Und das Kuriose dabei ist, wenn man anfängt zu erklären, wird es immer komplizierter. Mit der Einführung der Laserlinie für den Zuschauer vor Ort hat sich sozusagen der Zirkel geschlossen. Es braucht keine Erklärung mehr, sondern der Zuschauer braucht nur wissen, springt er vor diese Linie, auf die Linie oder über die Linie, dann weiß er, ob er hinter dem Führenden ist, ob er den Führenden erreichen kann oder ob er in Führung geht. So einfach ist es.
Sie würden aber auch sagen, die Vergleichbarkeit der Leistungen ist immer wichtiger als die Einfachheit der Erklärung.
Ja, es ist uns gelungen und das ist auch wieder etwas, was man unglaublich schwer erklären kann. Aus physikalischer Sicht sind wir in der Lage zu sagen, was ein Meter Aufwind in Weite wert ist. Und genauso sind wir in der Lage zu sagen, was ein Meter Anlauflänge in Weite wert ist. Das sind physikalische Größen, extrem lange Formeln, die kein Mensch versteht. Aber sie haben bis heute gehalten. Es hat noch niemand es geschafft, unsere Formeln anzugreifen. Und das ist beruhigend. Es ist faszinierend, wenn man ein biologisches System Mensch in der Luft hat und trotzdem sagen kann, dass der mit einem Meter weniger Anlauf eben 5 Meter kürzer springt.
Wo geht's noch hin mit dem Skispringen in den nächsten Jahren? Die großen Flugschanzen sind alle vergrößert worden in den letzten Jahren. Es gibt neue Weltrekorde. Man kann über 250 Meter springen. Was glauben Sie, wo geht's hin?
Es sind so Zehner, also Dekaden. Alle 10 Jahre kommt es zu einem Sprung. Wir haben jetzt die großen Schanzenanlagen Planitzer, Vikersund auf dem neuesten Stand. Und das ist meiner Meinung nach jetzt eine herzeigbare Größe, weil wir wollen ja nicht nur den weitesten Sprung, sondern wir wollen ja auch einen Wettkampf durchführen. Und wenn die Schanze größer wird, dann drängt man das Publikum immer weiter weg vom Geschehen. Wir wollen haben, dass die Atmosphäre im Stadion beibehalten bleibt. Und das geht eben nur, wenn man innerhalb eines bestimmten Radius den Wettkampf durchführt. Aber ich bin durchaus überzeugt, wenn eine neue Schanze gebaut wird, dann wird man wieder mal einen Reglementsprung machen und wieder 5 Meter mehr erlauben, weil ich glaube, für 20, 25 Millionen Euro eine Skiflugsanlage zu bauen, von der man heute schon weiß, dass man nicht weiter springen kann als im Planitzer und im Vikersund, wird man sehr schwer einen Veranstalter finden. Also ich glaube, wenn eine neue Anlage irgendwo gebaut wird, dann wird man wieder über einen 5-Meter-Sprung nachdenken, aber über nicht mehr.
Und sonstige Pläne, mobile Skisprungschanzen, Events in Großstädten, ist das überhaupt denkbar oder muss man das direkt als Spinnerei abtun, weil das viel zu großer Aufwand ist?
Na, ich bin im Laufe der Jahre auch etwas konservativer geworden, muss ich sagen. Man soll nicht vergessen, wo man herkommt. Man muss auf die Wurzeln achten. Skispringen hat gewisse Traditionen, die soll man beibehalten. Wenn dann punktuell ein exotisches Beispiel dazukommt, bitte gerne. Vielleicht können wir mal in einem Stadion springen. Vielleicht können wir mal in einem anderen besonderen Ort unsere Anlage aufbauen. Ja, punktuell ja, aber nicht als Regel.
Dann würde ich sagen, ziehen wir am Ende unseres Gesprächs nochmal den Schluss und kommen zum Anfang zurück und zu Ihnen persönlich. Worauf sind Sie stolz in den letzten 27 Jahren?
Eigentlich darauf, dass es uns gelungen ist, das Skispringen sicherer zu machen. Es ist nicht sicher, es ist nach wie vor eine Risikosportart, aber unsere Verletzungsrate liegt im Promillebereich. Das ist für eine Risikosportart unglaublich vorteilhaft.
Und wie geht's für Sie weiter? Sie haben sich da bisher noch nicht so in die Karten schauen lassen. Wissen Sie schon, was danach kommt, nach dem März?
Ja, noch nicht genau. Ich habe nur den Wunsch, dass ich nicht vielleicht doch irgendwann einmal arbeiten muss.
Ist keine Arbeit.
Das, was ich bisher gemacht habe, war ein Privileg. Ich war ein privilegierter Zaungast für diese Disziplin. Und dass ich hier mitarbeiten durfte, war ein Hobby, ein 24-Stunden-Hobby. Das könnte man als Arbeit nicht machen.
Am Anfang haben Sie ja bei der Bahn gearbeitet in Österreich, sind absoluter Quereinsteiger beim Skispringen, haben sicherlich nie damit gerechnet, mal als Jugendlicher für Skispringen zu arbeiten. Ist das im Nachhinein ein Traumberuf?
Das ist ein Traumberuf, weil ich, seit ich zurückdenken kann, immer im Sport tätig sein wollte. Ich wollte Fußballer werden, war nicht talentiert genug, bin in die Betreuerschiene umgestiegen, habe eine Ausbildung gemacht in dieser Richtung, habe dann Sport studiert, habe Sportwissenschaften studiert und der Sport war immer ein Thema für mich. Und dass dann so eine vielfältige, mit mentalen Stärken und Schwächen behaftete Sportart dann zum Hobby wird, das war schon ein Privileg und ein Zufall, aber das habe ich gerne angenommen.
Walter Hofer, der Renndirektor der Skispringer bei uns im Deutschlandfunk Sportgespräch. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch, das natürlich wie immer auch online abrufbar ist. Und als Podcast gibt es das Sportgespräch natürlich auch wie gewohnt. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle auch. Mein Name ist Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ich danke auch.